Bush Talk, dein Podcast für Survival, Bushcraft und Gear. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bush Talk mit John Salutz
und Lars Konarek.
Herzlichen Dank, dass ihr wieder zugeschaltet habt und für alle diejenigen, die neu bei diesem Podcast sind, hier sprechen zwei professionelle Überlebenstrainer über das Thema Survival, Bushcraft, Gear, Natur und alles, was dazugehört. Und in der heutigen Folge haben wir das spannende Thema Survival mit dem Messer für euch mal fokussiert, denn es ist ein sehr spannendes Thema und ja, man kann, glaube ich, schon sagen, dass Survival mit dem Messer anfängt, obwohl es ja auch ohne Messer geht. Aber das Messer ist schon ein bedeutend wichtiger Gegenstand und darauf gehen wir noch später intensiv ein. Aber bis es zum Survival mit dem Messer kam, musste der Mensch ja eine Menge durchleben, durchmachen, improvisieren. Und wenn man mal in die frühe Zeit geht, ich sage das jetzt mal vielleicht nicht ganz so historisch richtig, das Wort Steinzeit, dann nehmen wir das mal als Oberbegriff für die ganzen Menschen, die sich dort in diesem Zeitraum befunden haben, die hatten ja schon eine gewisse Herausforderung an das Überleben, weil die ja davon abhängig waren und weil die ja wirklich viel extremer als der moderne Mensch der Witterung, der Natur, den Gefahren, der Welt, anderen Stämmen, feindlichen Wesen von anderen Kulturen ausgesetzt waren. Da war die Erfindung des Messers doch schon, denke ich mal, eine tolle Geschichte, oder?
Ja, das war der absolut ultimative Ursprung. Der Mensch, der hat, ja, also ist, ich glaube, wir müssen mal dort ansetzen, was heißt überhaupt Messer? Und ich glaube, wenn wir Messer anschauen oder diesen Begriff, dann denken wir immer an eine scharfe Klinge mit einem Griff. Und es ist tatsächlich, wenn wir zurückgehen, das Messer ist einfach eine scharfe Klinge. Im Sinne von irgendetwas, das halt scharf ist und schneidet. Und das, wie du gesagt hast, war natürlich in der Steinzeit, wenn wir das mal so überbegrifflich bezeichnen, die ultimative Erfindung des Menschen, weil der Mensch das tatsächlich erfunden hat, sprich er hat herausgefunden, wenn eine gewisse Steinart zersplittert, dann entstehen scharfe Kanten und mit diesen scharfen Kanten kann man was machen. Und nicht nur schneiden, sondern tatsächlich eben auch schnitzen im Sinne von Gegenstände zusätzlich herstellen. Und vor allem, und das ist der wesentliche Punkt, man konnte Tiere, die man gejagt hat, eben auch zerlegen, weil das kannst du sonst als Mensch nicht. Wir haben keine Werkzeuge an unserem Körper, wie wir jetzt so ein Tier aufreißen könnten. Dementsprechend war das ein wesentlicher Entwicklungsprozess. Und das war ja, wenn man das mal geschichtlich nacharbeitet von den ganzen Entwicklungsstatusbereichen des Menschen, war über Jahrtausende einfach so eine scharfe Klinge da, die die genutzt haben. Die haben nichts weiteres oder nicht viel weiteres entwickelt und hervorgebracht, bis dann nach Jahrtausenden irgendwann mal der Faustkeil entstanden ist. Das war dann tatsächlich eine Weiterentwicklung der Klinge. Da war dann noch quasi wie die doppelseitige Schneide entwickelt worden. Das war aber unglaublich, wie lange es gedauert hat, bis man da sich weiterentwickelt hat. Also da könnte man eine ganze Folge füllen, nur mit diesen prähistorischen Geschichten. Aber ja, Klinge, scharfe Klinge gleich Messer gleich Überleben.
Du hast gesagt Steine, du hast den Flintstein gemeint, gell, den man da in einem, also das ist ein Gestein, was eine hohe vorhersehbare Spaltbarkeit hat. Das heißt, wenn ihr dort ein bisschen geübt seid, könnt ihr, wenn ihr diese Steine zusammenschlagt, dann irgendwelche Klingen formen. Wenn man ein bisschen Übung hat mit einem relativ guten Ergebnis und diese Klingen schneiden hervorragend, die sind brutal scharf. Kannst du dazu was sagen, John?
Ja, es ist so, dass genau das, was du jetzt erwähnt hast, dieser Flint, das ist der Feuerstein, den man umgangssprachlich auch so nennt, weil man tatsächlich auch Feuer damit herstellen kann, weil er halt sehr hart ist. Also es ist ein von der Dichtheit, von der, vom ich sage jetzt mal schon fast vom Rockwell her, weil Stahl wird von der Härte in Rockwell gemessen. Aber dieser Stein ist so hart, so glashart, damit man eben, also wenn du quasi, es gibt verschiedene Gegenstände, wie man dieses Flintknapping, wie man dem sagt, bewerkstelligen kann. Man kann das mit einem Stück Knochen tun, wenn man zum Beispiel, oder ein Horn, wenn man ein Horn hat, kann man gegen den Stein schlagen in einem gewissen Winkel, wo dann eben Scheiben abbrechen, die eben dann an der Kante sehr scharf sind. Das ist ein Handwerk, das ist wirklich nicht einfach so, dass man da draufschlägt und dann hat man sofort eine Klinge. Das ist nachher eine Feinarbeit, wie man eben dann die Klinge ausarbeitet und die Form gibt. Und dieser Feuerstein, dieser Flint ist dazu sehr geeignet und vor allem er kam sehr, sehr weit verbreitet im damaligen Gebiet, wo der Mensch gelebt hat, vor. Und man weiß heutzutage, dass man tatsächlich ganze Fabriken gehabt hat, um diese Faustkeile auch herzustellen.
Ach.
Weil man hat die bei Ausgrabungen gefunden und wusste, okay, mit dem wurde auch gehandelt, weil nicht überall in den Regionen, wo die Menschen waren, gab es mehr oder weniger diesen Stein. Was aber sehr spannend ist, und das ist immer noch so, die schärfste Klinge, die man herstellen kann auf unserem Planeten, auch bei uns im westlichen Bereich, ist, das ist aus Obsidian. Und Obsidian ist ein ultra, ich sage jetzt mal, harter, glasiger Stein, wo man die schärfste Klinge noch braucht, auch für die Mikrochirurgie, aus diesem Stein. Also der ist nicht ganz aus unserem Leben verschwunden, diese Steinklinge.
Wow.
Die ist immer noch zugegen.
In Deutschland kommt dieser Stein, also nicht der Obsidian, der Feuerstein, der Flintstein, der klassische, kommt ja in einigen Teilen vor, aber nicht überall. Mhm. Also hier in Baden-Württemberg haben wir die Feuersteinstraße, so heißt sie. Die zieht sich, glaube ich, bis nach Bayern rein. Das ist einfach so ein querdiagonal verlaufender Streifen. Ich habe das nicht mehr so genau auf dem Kopf. Da findet man an manchen Orten entlang dieses Streifens ein paar Vorkommen im Norden Deutschlands findet man viel Feuerstein.
Cool.
Und im Schwarzwald auch ein bisschen. Wie ist es in der Schweiz? Kann der Schweizer Feuerstein finden oder muss er dann an die Nordseeküste?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir in der Schweiz ganz wenige Orte haben, wo man Feuerstein findet. Aber es ist nicht weit verbreitet, wie ja die Schweiz auch bekannt ist. Wir sind ein sehr ressourcenarmes Land. Das ist kein Land, wo man jetzt viele Bodenschätze und so weiter findet. Und tatsächlich ist es mit dem Flint ebenso, dass man das sehr, sehr selten findet in der Schweiz.
Die rudimentäre Klinge, die man sich fertigen kann, die kann man ja schon einfach so in der Hand halten, kann schon hervorragend mit schneiden. Vielleicht habt ihr das mal in einer Steinzeit-Reportage gesehen oder irgendeinem Hollywood-Film. Da hat man ja dann irgendwann den Griff dazu gemacht, einen Holzgriff oder einen Griff aus irgendeinem Knochen. Mhm. Wie hat man denn die Klinge mit dem Griff verbunden?
Ja, es ist auch sehr spannend, dass die Menschen, ja, die haben so viel herausgefunden, was man normalerweise gar nicht herausfindet, wenn man so darüber nachdenkt. Aber die haben gerne mit Birkenpech gearbeitet. Birkenpech, das ist eine Substanz, die man mit einem Vorgehen erst erhält. Und zwar muss man die Birkenrinde unter Luftabschluss quasi auf dem Feuer bearbeiten oder verarbeiten, damit dann dieses Birkenpech quasi entsteht. Bevor man das herausgefunden hat, hat man mit Harz gearbeitet, also das normale Harz, das wir auch kennen von unseren harztreibenden Bäumen, wo sie dann unter Umständen mit verschiedenen Sachen noch gemischt haben, um diesen Klebeffekt genutzt haben.
Genau, und dann hat man es, glaube ich, noch, das habe ich mal in einem Naturkundemuseum gesehen, irgendwo, ich glaube in Stuttgart, dann hat man es manchmal noch zusätzlich gebunden, also hat dann irgend aus Pflanzenfasern so eine Schnur drum gewickelt, extrem stramm, um dann nochmal die Haltbarkeit zu verbessern, obwohl dieses Birkenpech ja schon ein extrem guter, vielseitiger Kleber ist. Damit könnt ihr wirklich alles kleben. Das Zeug ist der Oberhammer. Aber halt extrem aufwendig in der Herstellung für Survival-Verhältnisse, wenn man keine Hilfsmittel hat. Aber das war schon irre, was die sich damals da alles beigebracht haben. Gell? Da gab es ja keine Lehrbücher oder es gab ja kein Internet, wo man mal schnell gegoogelt hat, wie baue ich mir ein Messer? Sondern die mussten ja darauf kommen, mussten es verbessern und haben es dann wirklich zur Perfektion getrieben. Irre.
Ja, und das ist eigentlich das, was der Überbegriff des Menschen ist. Wir waren Problemlöser. Wir haben immer Probleme immer wieder gekriegt, und zwar vorgelegt im Sinne von, okay, Messer, ich kann es nicht gut in der Hand halten und das gibt ein Problem, das heißt, ich kann nicht so fertig damit umgehen, also muss ich eine Lösung finden für dieses Problem. Also hat man einen Griff entwickelt. Gerade das auch mit dem Binden, was du erwähnt hast, man hat herausgefunden, dass gewisse Materialien besser halten und gewisse weniger. Und das hat man nicht herausgefunden, weil man darüber gesprochen hat, sondern weil man diese Sachen, diese Dinge halt genutzt hat und gebraucht hat. Und wenn du dann einen Hirsch erlegt hast mit einem Pfeil und die Spitze irgendwie schon abgefallen ist, bevor du den Bogen gespannt hast, dann musst du dieses Problem lösen, weil wenn du kein Tier erlegt hast, hast du keine Überlebenschancen. Und dementsprechend waren die Problemlösungen genau das, was uns Menschen eben ausgemacht hat. Wir haben uns ausgetauscht, wir haben Erfahrungen am Feuer miteinander quasi ausgetauscht und Probleme eben dann gelöst, indem wir ausprobiert haben. Okay, diese Phase hält das, diese Sehne hält das und so weiter. Und das ist das Spannende, was uns dahin hingebracht hat, wo wir jetzt sind. Wir haben immer Probleme gelöst.
Ja, vor allem wir mussten uns ja weiterentwickeln, weil wir immer der harten Realität ausgesetzt waren. Also sprich Witterung, Klima, irgendwelchen Gefahren und so. Und das ist schon wirklich, wenn man sich da mal so ein bisschen mit befasst, wirklich spannend, was der Mensch da alles so erfunden hat, verbessert hat. Und ja, jetzt haben wir ja eine fortgeschrittene Version der Messerklinge, auf die wir gleich ein bisschen eingehen. Was würdest du denn zu jemand sagen, der jetzt in eine Überlebenssituation irgendwo in der Wildnis kommt, ohne Ausrüstung, der sich auf einmal in der Wildnis wiederfindet, in der echten Wildnis, und der jetzt irgendwelche Sachen schneiden muss? Der muss ja irgendwie, wenn er jetzt keinen Flintstein findet, was macht er denn dann? Hat er dann ein Problem? Muss er dann den Kopf in den Sand stecken und aufgeben und sterben? Oder hat er doch irgendwie Möglichkeiten, anderweitig wichtige Schneidarbeiten, wie zum Beispiel entrinden, Spitzen irgendwo in den Stock reinschnitzen oder irgendwelche Pflanzenteile zurechtschneiden? Gibt es da noch irgendwas, was er alternativ verwenden könnte?
Ja, genau. Da muss er einfach rumgucken, schauen, dass er eben Steine findet, weil der Stein grundsätzlich das härtere Material ist als Holz und Holz das ist, was wir am meisten bearbeiten mit einer Klinge. Egal jetzt in welchem Kontext. Und das ist tatsächlich dann die Herausforderung, den richtigen Stein zu finden. Und da appelliere ich natürlich gleich an alle, die mal draußen unterwegs sind. Schaut mal, was für Steine rumliegen. Wie fühlen sie sich an? Sind sie eher hart? Sind sie eher weich, porös, brüchig oder was auch immer? Weil es gibt so viele verschiedene Steine, aber nicht alle Steine taugen eben dann, um irgendwas zu gewährleisten. Und die harten Steine, die wir finden, die könnten wir unter Umständen gegeneinander schlagen oder auf den Boden schmeißen und schauen, wenn die versplittern, gibt es da eine scharfe Kante und dann könnten wir mit dem diese Arbeiten tun, die wir normalerweise mit dem Messer machen.
Ja, super Ratschlag. Und was Herr John gesagt hat, ist, glaube ich, wirklich wichtig, denn ihr könnt ja mal, falls ihr diesen Stein kennt, Sandstein. Da sind ja in Deutschland viele historische Bauten entstanden. In Trier, die Porta Nigra, in Freiburg, das Münster. Und Sandstein ist ja ein ganz weicher Stein, der sich 0,0 zum Schneiden eignet. Und da gibt es wirklich so viel krasse Unterschiede. Ihr müsst nicht die Gesteinssorten kennen, ihr müsst einfach ausprobieren. Und es gibt so ein paar Steine, die sind hervorragend. Und wenn man die aneinander schlägt, hat man wirklich schon die primitive Form eines Schneidwerkzeugs, mit dem man in Anführungsstrichen schon relativ gut arbeiten kann. Und was euch das bringt, das klären wir noch mitten in dieser Podcast-Folge, weil wenn man ein Schneidwerkzeug hat, erweitert man nicht nur die Komfortzone.
Genau.
Okay, dann ging es ja weiter. Wir benutzen ja heute keine Flintsteine mehr als Klingen, wenn wir draußen unterwegs sind oder zu Hause, sondern die Entwicklung des Messers, die hat sich ja fortgesetzt.
Genau, wir hatten einerseits mal die Bronzezeit, weil wir dann Bronze Klingen hatten, bis dann jetzt zu unserer Zeit, wo wir verschiedene Stahlarten haben und da gibt es ja unzählige. Und zwar das Geniale ist, dass wir mittlerweile Stahlabstange bestellen können, wo wir sagen können, okay, wir brauchen einen Stahl, der eben für eine Messerklinge gut geeignet ist. Das heißt, sie muss einerseits ein bisschen flexibel sein, dass sie nicht abbricht, sie muss aber optimal geschärft werden können, damit sie eben super scharf wird und dann noch langlebig scharf bleibt, wenn wir sie nutzen. Und das ist natürlich das Geschenk für uns Menschen in dieser Zeit. Wir können einfach bestellen.
Ja, absolut. Ich hatte jetzt übrigens vor kurzem den Martin da. Der Martin ist ein Messermacher aus Baden-Württemberg. Der hat einen Kurs bei mir besucht, hat sein tolles, selbstgeschmiedetes Messer gezeigt. Also es ist schon irre, was man da machen kann. Das ist ja echt eine Leidenschaft. Man hat gemerkt, der sprüht und der lebt dafür. Und wie viel Wissen, wie viel Know-how da drin steckt, so ein Messer selbst zu schmieden, das ist irre. Also wir kaufen die ja heute konfektioniert aus der Fabrik. Aber wenn man mal so dahinter blickt und sich ein bisschen das mal anhört, was für aufwendige Arbeitsschritte, was für eine aufwendige Materialauswahl und was für eine Kreativität, also mit Kaffee irgendwelche Griffe einfärben oder das ist wirklich spannend. Also wenn ihr da mal die Möglichkeit habt, zu jemandem zu fahren, der Messer baut oder wenn ihr euch mal irgendwie zu einem Messerschmiedekurs anmelden könnt, dann tut es. Das ist sicherlich eine Bereicherung fürs Leben. Aber jetzt kommen wir mal, und das ist ja das Wichtige dieser Podcast-Folge, zum Messer im Survival-Kontext. Wie man mit einem Messer überleben kann, ob das überhaupt möglich ist und was das alles bringt. Wir fangen mal an mit den Überlebensprioritäten. Erste Überlebenspriorität für diejenigen, die hier schon länger zugeschaltet haben, ist ja, dass der Körper warm bleibt. Wie würdest du ein Messer einsetzen oder wie würdest du das Messer als Hilfsmittel nutzen, um den Körper warm zu halten? Bringt dir da ein Messer was oder ist es in diesem Zusammenhang eigentlich ein überflüssiges Werkzeug?
Nein, absolutely. Das ist eines der wesentlichen, wichtigen Dinge. Und da gehe ich wieder zurück auf die alte Zeit, wo wir Menschen noch mit und in der Natur gelebt haben. Denn mit dem Messer konnten wir, mal abgesehen von Tiere erlegen, konnten wir sie auch auseinandernehmen, sprich aufschneiden und dementsprechend das Fell abziehen. Und das ist das Erste, was wir grundsätzlich als Schutz nutzen, um eben unsere Körperwärme im Körper zu halten, indem wir unseren Körper bedecken. Und deswegen ist das Messer in dieser Hinsicht das absolut relevanteste Hilfsmittel, weil ich kann mit dem ein Fell von einem Tier abtrennen, sprich nutzen und dann, natürlich hat man das noch gegerbt und so weiter, damit es dann auch langlebig war, aber mit dem kann ich meinen Körper bedecken.
Oh ja, extrem wichtig. Hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Siehst du,
ich
deswegen
hatte
bin
andere
ich
Sachen im Kopf.
Ja, ja. Was hattest du im Kopf?
Ja, ich hatte so irgendwie jetzt mit dem Thema Feuer so das Messer im Kopf, aber darauf gehen wir gleich ein. Lass uns mal bei dieser Fellgeschichte bleiben. Du hast mir vorletztes Jahr, wie schon so oft in unserer tollen, langjährigen Freundschaft, wieder mal was geschenkt, was ich mir nie kaufen würde. Dann habe ich's und dann fahre ich voll drauf ab. Und dieses Beispiel, was ich jetzt mal hier benennen möchte, ist dieses Fell, was du mir gegeben hast, von diesem Rentier, glaube ich, ist das. Das hat ja eine abartig gute Isolation.
Ja.
Und die Menschen früher, die wussten es natürlich. Es gibt ja nicht nur Rentiere, die haben sich auch an anderer Felle bedient. Aber wenn man ein Fell hat, ist es in einer Überlebenssituation, also jetzt mal davon abgesehen, der Weg bis zum Fell ist ja ein weiter, es geht jetzt nur mal darum, das ist ja ein Schlüsselwerkzeug, um zu überleben, weil ich die erste Front gegen das harte Klima bilde.
Ja, absolut, ja, weil das Fell ist natürlich genauso gedacht, damit das Tier eben nicht an Unterkühlung stirbt. Jedes Tier oder die meisten Tiere, die noch in der freien Wildbahn leben, die sind ja an das Klima angepasst. Und das machen sie auch immer wieder mit Fellwechsel. Das heißt, im Sommer haben sie ein anderes Haarkleid als im Winter. Und gerade im Winter gibt es einige Tiere, wie zum Beispiel unser heimisches Reh, das hat im Sommer ein normales Haar, wie wir ein Haar haben. Und im Winter produzieren sie ein hohlfaseriges Haar, also sprich ein hohles Haar, und hohle Haare haben eben Einschlüsse von Luft, und diese Luft, diese ist das, was eben die Körperwärme dann am Körper hält, im Sinne von einem Dämmstoff, damit man eben die Wärme speichern kann. Und das ist das, was wir auch nutzen können, wenn wir so ein Fell um uns rumlegen oder und wir uns draufsetzen, weil die Bodenkälte ist ja immer das, was auch eine Herausforderung ist in einer Survival-Situation, können wir uns aufs Fell legen und haben dementsprechend diese Isolationswerte des Felles für unseren Körper.
Super beeindruckend.
Und was eben auch noch, und das ist ein wesentlicher Faktor, wir haben ja Millionen mit Fellen gelebt. Also wir haben diese Felle um unseren Körper getragen. Wir haben ja vor, ich weiß nicht genau die Zahl, aber irgendwann vor ich möchte keine Zahlen nennen, aber vor Millionen von Jahren haben wir unser eigenes Fell, unsere Haare, Behaarung verloren, aus welchen Gründen auch immer, das weiß man nicht. Aber wir haben danach Felle genutzt und das ist in unserer DNA gespeichert. Also sobald wir mit Fell in Kontakt kommen, gibt es uns ein heimisches und ein sicheres Gefühl. Und das hat man auch herausgefunden in der Prävention gegen irgendwelchen Probleme, wenn sich Leute unsicher fühlen oder sonst psychische Probleme haben, hat man denen ein Stück Fell in die Hosentasche gegeben und jedes Mal, wenn sie sich unwohl gefühlt haben, haben sie in die Hosentasche gegriffen und sich an diesen Fellen in die Hand genommen und das hat sie beruhigt und ihnen eine gewisse Sicherheit gegeben. Das war tatsächlich dann eine Studie, die da rausgekommen ist, dass das einen Effekt hat auf uns Menschen.
Wow, spannend. Verrückt. Oder?
Ja, total, total. Also,
Fell ist nicht natürlich gleich Pelz, weil das ist immer wieder dann dieses Konträr, wo man sagt, ja, aber Pelz, lieber nackt als im Pelz, sage ich auch, ja, vor allem, wenn es schöne Gebilde sind. Aber grundsätzlich ist ein Pelz natürlich einfach auch wieder die Haare des Tiers und da geht es natürlich um den Wildfang.
Jetzt hat es lang gedauert, bis er bei mir gezündet
hat. Ja.
Aber dann hat er gezündet viel
für dieses Bild. Ne?
Ja, köstlich, danke. Ja. Okay, also Tier aufmachen, Fell verwerten geht natürlich nur mit Schneidwerkzeugen. Ja. Wir können es schlecht so aufreißen. Wir haben ja noch das Feuer. Und um das Feuer zuzubereiten, ist natürlich ein Schneidwerkzeug, sprich das Messer, auch ein wichtiger Faktor. Weil erstmal können wir hingehen und können Anzündmaterialien, Zundermaterialien verbessern. Das heißt, gerade die Zundermaterialien, also dünne Hölzer, können wir, wenn jetzt beispielsweise die Außenrinde von den Hölzern nass wäre oder sich feucht anfühlt, da können wir die mit einem Messer abkratzen. Das ging noch mit einem Stein. Aber das Messer macht sich dann in dem großen Vorteil bemerkbar, wenn man zum Beispiel solche feinen Löckchen in den Stock reinschnitzt, die dann einen Effekt haben. Und zwar würdest du uns, den Zuhörern, mal erklären, welchen Effekt haben diese berühmten Löckchen? Warum macht man einen Featherstick? Was ist dieser benannte Featherstick? Und wo stehen die großen Vorteile von dem Messer in Aufbereitung von Anzünd- oder Zundermaterial?
Ja, also in erster Linie ist natürlich das Messer, diese scharfe Klinge, das, was wir nutzen können, um überhaupt an trockenes Holz zu kommen, wie du das schon eingangs jetzt erklärt hast. Wenn ich Feathersticks herstellen möchte, dann geht es mal darum, dass ich an trockenes Holz komme. Und wenn wir jetzt eine wirklich unangenehme Wettersituation über längere Zeit mit Regen vor Augen führen, dann habe ich die Möglichkeit, mit dem Messer ein größeres Stück Holz zu spalten, mit der Batoning-Variante, wo ich dann mit einem Stück Holz auf die Klinge draufschlage, über das, also längs das Holz aufspalte und so an das Kernholz komme. Und dieses Kernholz ist natürlich noch viel zu dick, im Sinne viel zu fest, um es direkt in eine Flamme umzuwandeln mit der herkömmlichen Möglichkeit, um ein Feuer zu starten. Und deswegen muss ich so feines Zundermaterial wie möglich herstellen. Und um diese feinen Hölzchen herzustellen, mache ich eben diese Feathersticks und das mache ich, indem ich dieses Holz ganz fein an der Klinge entlang ziehe oder das Messer nutze, um diese kleinen Späne dann quasi einzuschneiden in dieses Stück Holz. Und das sieht nachher aus so ein bisschen wie eine Feder, deswegen heißt es Feathersticks, um eben dann das Verhältnis, wenn ich das Feuer entzünde, optimal mit dem Futter zu nähren, weil es ist so, dass das Holz ja in einem gewissen Verhältnis zu der Hitze und zum Sauerstoff da sein muss. Und wenn es zu dickes Holz ist, dann komme ich mit der Hitze nicht an das Entgasen von dem Holz heran und dementsprechend ist dieses Featherstick-Technik mit dem Messer eine der Lösungen, um ein Feuer zu starten.
Genau, stellt euch einfach ein Stück Holz vor, wo Späne angeschnitzt werden, die dann so abstehen, die bleiben aber noch im Holz, ja. Das ist ganz wichtig. Sieht aus wie ein bisschen wie so eine Bürste oder so.
Ja, oder
ein Besen. Ja. Und ein enorm wichtiger Survival-Skill, um eben das Feuer zu verbessern. Und ein Messer kann man auch im fortgeschrittenen Sinne dann anwenden. Es geht ja nicht nur um die Bearbeitung von Anzündmaterial, Zundermaterial. Wir wollen ja auch ein Feuer entfachen. Und dafür brauchen wir ja Möglichkeiten, ein Reibungsfeuer zu erzeugen. Mhm. Und da müssen wir auch die Rohstoffe für ein Reibungsfeuer mit einem Messer bearbeiten. Mhm. Beispiel Feuer bohren.
hier brauche ich eine gewisse Infrastruktur, ein Setup an Rohstoffen, die ich dementsprechend vorbereite, um überhaupt Glut erzeugen zu können. Mhm. Könntest du hierzu mal was sagen, jetzt insbesondere zum Feuerbohren, warum hier das Messer wichtig ist für die verschiedenen Arbeitsschritte?
Also in erster Linie mal Zeit. Mit dem Messer könnt ihr so ein Setup viel schneller herstellen, als wenn ihr das mit einem Stein macht.
Ja.
Es ist tatsächlich möglich, ihr könnt natürlich alles aus der Natur verwenden, wie man es früher gemacht hat, und dann das Setup so herzustellen. Aber wenn ihr ein Messer habt, habt ihr halt ein Werkzeug, das euch vor allem Zeit, also wo Zeit weniger zeitintensiv ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn wir ein Bohrbrett herstellen müssen, dann brauche ich etwa eine Form eines Brettchens, und dieses Brettchen finde ich auch in der Natur, aber wenn ich das nicht finde, dann kann ich das eben mit dieser Batoning-Variante rausspalten aus einem Ast oder einem Stamm, und dementsprechend habe ich dann mein Brettchen hergestellt auf eine einfachere Weise, als wenn ich das sonst hätte.
Also du machst aus einem runden Ast, machst du ein quaderförmiges Brettchen.
Genau, genau. Ohne das mit dem Schnitzen, sondern wirklich dann mit dem Spalten zu tun, und dann, wenn ich das Bohrloch, das ich am Anfang zuerst mit dem Messer machen muss, damit die Spindel nachher, die da rein gerieben wird, hält, kann ich mit dem Messer, mit dem Spitz schon mal eine Kuhle ausarbeiten, was ich normalerweise eben dann nicht könnte. Und spätestens dann, wenn ich dann die V-Kerbe, wo eben dieser Bohrstaub, dieses Mehl angesammelt wird, herstellen muss, dann kann ich mit dem Messer halt viel einfacher schnitzen, als wenn ich das mit einem Stein schleifen müsste zum Beispiel.
Genau, und so verhält sich es ja auch bei allen anderen Komponenten, die ich fürs Feuerbohren benötige. Mhm. Den Bogen, da muss ich ja auch ein paar Maßnahmen, Schnittmaßnahmen durchführen. Bei der Spindel, die Spindel muss ich auch spitz schnitzen, genau, um damit arbeiten zu können. Ich meine, im Notfall, wenn ich kein Messer hätte, könnte ich es auf einem Stein so immer hin und her schleifen oder reiben, bis ich dann Spitzen habe. Aber das ist ja alles, also auf Deutsch gesagt, Kacke, das macht ja keinen Spaß, das ist ja extrem aufwendig, und mit dem Messer habe ich das ratzfatz in unter einer Minute geschnitzt. Also das ist ja eine enorme, wie du schon sagst, Zeitersparnis, und ich kann es viel filigraner, viel zielführender durchführen, ja, und meine Tools so eben zurechtbiegen. Mhm. Okay. Wenn man jetzt mal zur zweiten Überlebensprioität kommt, also den Körper mit Flüssigkeit versorgen, wo würdest du da sagen, hat das Messer einen Stellenwert, um jetzt irgendwie den Körper mit Flüssigkeit versorgen zu können? Gibt es da irgendwas, wo ich das Messer zum Beispiel an Bäumen oder so anwenden könnte, um jetzt nicht zu verdursten?
Ja, das gibt's absolut. Und zwar nicht nur jetzt an Bäumen, sondern es gibt tatsächlich auch Pflanzen, die so viel Flüssigkeit beinhalten, dass wir diese anschnitzen oder respektiv anschneiden können, wo nachher die Flüssigkeit rausläuft. Das kann unter Umständen bei einem Bambus zum Beispiel sein, dass wir ein Bambusrohr aufschneiden können, wo eben in diesen Segmenten allenfalls noch Trinkwasser zu finden ist.
Oh, Entschuldigung, ganz spannend. Bambus hat eine extrem harte...
Genau, also da brauchst du ein Messer, das kriegst du ansonsten sehr, sehr schlecht auf. Dann aber bei uns, in unserem Breitengraden, die Birke ist natürlich eine Pflanze, die wir sehr, sehr gut nutzen können. Vor allem im Frühling, bevor sie die Blätter austreibt, können wir die Birke anritzen, im Sinne von, wir können da eine V-Kerbe reinschneiden mit unserem Messer. Und das tönt jetzt extrem brachial, das ist aber grundsätzlich in einer Situation kein Problem, wenn wir den Baum so anzapfen, denn der Baum wird dadurch nicht, also der geht nicht kaputt, sondern wenn wir das richtig machen, dann haben wir die Möglichkeit, Trinkwasser direkt ab dem Baum abzuzapfen, wo uns unter Umständen eben einige Tage mehr Flüssigkeit zuführt, als wir ansonsten finden in der Natur.
Würdest du kurz was zum Birkenwasser sagen? Welchen Mehrwert hat es? Muss das noch aufbereitet werden? Wie schmeckt es? Was genau ist denn Birkenwasser?
Birkenwasser ist eigentlich die Feuchtigkeit, die der Baum in ihrer Kambiumschicht nach oben schießt, um eben die Blätter dann austreiben zu lassen. Und dieser Birkensaft ist tatsächlich direkt trinkbar. Das heißt, wir müssen den nicht aufbereiten, der musst du nicht abkochen, das kannst du direkt so ab dem Baum konsumieren. Und man geht davon aus, dass das der erste Alkohol der Menschen war. Denn Birkensaft, wenn du den dann länger stehen lässt, dann, weil er Zucker drin hat, kann der vergären. Und da geht man davon aus, dass die Leute früher eben Birkensaft auch mal ein bisschen länger stehen stehen gelassen habt an der Sonne, damit der dann vergoren ist und sie da einigermaßen eine lustige Zeit hatten in dieser steinigen Zeit.
Das stelle ich mir gerade bildlich vor in der Steinzeitkneipe. Zwei kurze Birkensäfte gegoren und dann exzessiv gefeiert.
Ja. Unter Umständen. Ja, das war ja das Ziel, ja. Schlussendlich der Menschen so viel Komfort zu erzeugen, dass wir Party machen können.
Ja, spannend. Wir sehen, dass auch hier das Messer wieder mal sehr gut genutzt werden kann. Und es gibt ja noch verschiedene Arten der Wasseraufbereitung, wo ich das Messer jetzt verwenden könnte, ohne jetzt tiefer einzusteigen. Ich möchte es euch nochmal ganz kurz erklären, dass ihr mal so ein bisschen Horizonterweiterung bekommt. Man kann ja auch verschiedene Äste in Scheiben schneiden und könnte dort dann, wenn man einen Beutel dran bindet das Wasser dann durchleiten, wenn man das hermetisch dicht verschließt. Also müsst ihr euch vorstellen, ihr habt einen Plastikbeutel und bindet da so ein 5-Mark-Stück großes und vielleicht 2 Zentimeter dickes Astholz mit ein, rund, und dreht es dann um, lasst es hängen, dann tropft ja irgendwann dann durch das Holz durch auch Wasser, was jetzt irgendwie aufbereitet wäre um Faktor X, wo die Keimreduktion um Faktor X stattfindet. Das ist übrigens nicht wenig, was da an Keimen zurückgehalten wird, aber extrem aufwendig, und besser ist immer, wenn man das Wasser kocht. Aber auch hier könnte ich das Messer als Werkzeug einsetzen, und damit ist auch ganz klar, auch diese Überlebenspriorität wäre damit abgedeckt. Das Messer wäre hier auch ein wichtiger Gegenstand. Mhm. Dritte Überlebenspriorität. Wir müssen ja dem Körper irgendwann Nahrung zuführen in einer Überlebenssituation, dass wir weiterkommen. Fangen wir dort mal bei der pflanzlichen Komponente an. Wie würdest du dort das Messer zuordnen, von dem Sammeln bis hin zur Zubereitung von pflanzlicher Survival-Nahrung?
Ja, da komme ich gerade eine Situation in den Sinn, und zwar, wenn wir im Winter, wenn die schwierigste Ernährungszeit eigentlich ist. Und zwar würde ich mit dem Messer zuerst an einem stehenden Gewässer das Eis aufschlagen, denn das Messer ist ja ein super Werkzeug, um eben irgendwas aufzubrechen. Nicht Autotüren, sondern Eis. Und wenn ich dann dieses Eis aufgeschlagen habe und ich an die Wurzeln einer Pflanze, die da noch durch das Eis emporsteigt, rankomme, dann habe ich die Möglichkeit, dort Stärke rauszuziehen, und zwar ist das der Rohrkolben. Der, ja. Achtung, er ist geschützt an vielen Stellen, das heißt, passt auf, dass ihr nicht ins Gefängnis kommt, aber in einer Notsituation wäre das vernachlässigbar, nicht das Gefängnis, sondern dass ihr dann den Rohrkolben ausgrabt, weil die Wurzel gerade hat eben Stärke drin, die wir nutzen können, um unser Körper wieder mit Energie zu versorgen. Und das wäre meine erste Idee. Was ist deine?
Ich muss dazu noch ganz kurz eine kleine Anekdote erzählen. Ich war vor über 30 Jahren mit einem Familienmitglied in Norwegen gewesen. Das war mein erstes Überlebenstraining in Anführungsstrichen in der Wildnis. Wir waren im Winter dort, es war sehr knackig, sehr aufschlussreich, noch damals überhaupt gar keine Ahnung gehabt von irgendwas. Dort waren wir an einem großen einsamen See, und die Idee war, wir hatten Mais mitgenommen, Eisangeln durchzuführen. Mhm. Und dann haben wir also erstmal die meterhohe Schneeschicht von dem Eis auf diesem See entfernt. Und als wir dann dort am Eis waren, haben wir mit dem Messer, mit unseren beiden Messern, ein Loch ins Eis gehauen. Mhm. Und waren ein paar Stunden beschäftigt, weil das ist teilweise eine wirklich krasse, aufwendige, zeitraubende Arbeit, je nachdem, wie die Eisdicke das beträgt. Und irgendwann haben wir festgestellt, es kommt kein Wasser. Ja, das Loch war schon tief, es kommt einfach kein Wasser. Und wir haben uns dann entschieden, aufzuhören. Und ich habe bei meinem letzten, mentalen Versuch, noch irgendwie eine Idee zu finden, habe ich dann mit dem Messer so einmal nochmal ins Loch reingehackt, so nicht aus Wut, sondern einfach so als Abschlusshacker, sage ich mal. Und auf einmal spritzt da eine Riesenfontäne vor uns aus dem Loch raus. Das war 3-4 Meter hoch, bestimmt so breit wie das Loch. Wir haben Todesangst bekommen, wir wussten gar nicht, was da passiert. Ja. Und zwar war das Eis drückt ja aufs Wasser. Das ist ja ein enormer Druck. Und wir haben dort dem Ganzen ein Ventil gegeben. Yeah. Das heißt, dort kam eine Fontäne raus, eine epische Fontäne, die wirklich sehr eindrucksvoll und furchteinflößend war, und das hat bestimmt 2-3 Minuten gedauert, bis sie aufgehört hat zu laufen. Ja, und dann sind wir zu einem Eisloch hin. Wir haben natürlich nichts gefangen, ganz klar. Aber ohne ein Messer wäre das gar nicht möglich gewesen, weil was sollte man sonst nehmen? Klar, irgendwelche Steine, aber das kann ja sein, dass sie auch eingefroren sind und das Messer hast du ja im Körper. Ja. Und daher ist es ja, sag ich mal, geeignet. Aber Entschuldigung, jetzt habe ich deine Frage ganz vergessen.
Ja, also es geht darum, was würdest du jetzt im Kontext zu Pflanzen sehen, wo du das Messer wirklich auch brauchen könntest oder brauchst, um dir Nahrung zu beschaffen?
Genau, je nachdem, welches Messer du hast. Ich spreche jetzt mal von den großen, typischen Survival-Hau- und Hackmessern. Mhm. Da kannst du auch Wurzeln mit aushebeln, Wurzeln mit ausgraben, was man mit den kleinen filigranen Messern besser nicht machen sollte, um eben die Klinge zu schonen und die Schärfe zu halten. Das wäre zum Beispiel was ich mir vorstellen kann, wo man Nahrung erschließt, sinnvolle Survival-Nahrung, wie zum Beispiel Klettenwurzel und so weiter.
Ja, gut, da würde ich jetzt gerade noch etwas dazwischen schalten im Sinne von
Grabstock.
Genau.
Ja, genau. Aber wenn du,
wenn du das nicht
das wäre hast, das richtige Vorgehen, wenn du jetzt
das natürlich erwähnt haben.
Genau, danke schön, dass du mich darauf hinweist. Es ist tatsächlich, gut, für uns ist es selbstverständlich, kein normaler Mensch stochert mit dem Messer in der Erde rum, um nur eine Wurzel rauszukriegen, sondern man versucht immer, ein Werkzeug zu fertigen, mit dem man die Messerklinge schont. Und das ist eben so ein Grabstock, müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr euren Arm ausstreckt, vom großen Finger bis zum Ellbogen gesehen, von der Länge, ist ein so 4-5 Zentimeter dickes Holz, vielleicht auch ein bisschen dicker, und wo ihr eine Spitze reinmacht, und mit dem Ding könnt ihr hervorragend in der Erde graben, ihr könnt Löcher buddeln, ihr könnt Wurzeln aushebeln, ihr habt richtig Spaß. Und da hat der John natürlich vollkommen recht. Danke für den Hinweis.
Gerne.
Ja. Ja, und bei tierischer Nahrung, das hast du ja vorhin schon gesagt, ist es ja fast unablässig, dass ich ein Messer habe, weil wie wollt ihr sonst eine Maus aufschneiden, die ihr gefangen habt, einen Vogel oder einen Fisch ausnehmen, das wäre eine Katastrophe ohne Messer.
Es geht nicht, das ist so gerade bei größeren Tieren, und da gehen wir ja wirklich auch wieder auf die menschliche Überlebensgeschichte einher. Wir waren Großwildjäger, wir haben große Tiere erlegt, diese Tiere haben eine Haut. Und diese Haut, also dieses Leder, wenn es dann verarbeitet ist, diese Haut ist unglaublich stabil, nicht so wie unsere Haut. Wir haben relativ, also sagen wir mal, die Oberfläche ist relativ fein, aber wir haben eine Lederhaut. Und diese Lederhaut, das ist die mittlere Schicht der Haut, das ist das, was wir als ultimativ stabiles Material haben. Sei es, um ganze Häuser, also früher unsere Behausung zu machen, man hat Leder verwendet, um Kleidung zu machen, also sehr strapazierfähiges Material von diesen Kollagenfasern, aus dem es gebildet wird. Das können wir weder durchbeißen noch irgendwie zerreißen. Das ist so stabil, das ist unglaublich. Also wenn ihr mal Leder verarbeitet habt, sprich eine Tierhaut zu Leder verarbeitet habt, dann werdet ihr wissen, wie unglaublich stabil dieses Material ist. Und das braucht unbedingt ein scharfes Messer, und zwar nicht nur irgendein Messer, sondern es muss tatsächlich scharf sein. Ansonsten könnt ihr das nicht auftrennen und eben dann verarbeiten und verwerten.
Ja, vor allem das Messer bildet ja auch eine, ich sag mal so, vielleicht denkt der eine oder andere, dass er jetzt vielleicht das Tier aufbeißen könnte, wenn er jetzt keine Schneidklinge hat oder so. Aber du hast ja schon gesagt, funktioniert nicht. Und das Messer bildet ja auch eine Barriere zwischen dem Körper, und ich muss dann also nichts mit dem Mund machen, wo ich krank werden kann, sondern mach's dann mit den Händen. Das ist ein Riesenvorteil.
Absolut.
Ja. Und vor allem ja auch beim Ausnehmen, Sehnen sind ja zum Beispiel auch sehr belastbar. Ihr kriegt eine Sehne ja niemals durchgerissen oder durchgebissen.
Ja, ja.
Das geht also gar nicht ohne ein Messer, und deswegen ist es halt auch hier wirklich so ein immens wichtiger Gegenstand fürs Überleben.
Ja, also auch wenn du ein Tier ausnimmst, du musst ja schauen, dass quasi die Innereien, oder es geht vor allem um den Magen und natürlich die Darmgeschichten, dass diese nicht das Fleisch kontaminieren, und für das brauchst du das Messer sowieso, weil du gerade beim Ausweiden eines Tieres versuchst, den Verdauungstrakt wie abzukapseln. Also als erstes musst du mal die Speiseröhre zuknoten, und die Speiseröhre kannst du nur zuknoten, wenn du einen kleinen Schnitt reinmachst, weil ansonsten ist es so glitschig, dieser Knoten geht immer wieder auf, und deswegen brauchst du eine scharfe Klinge, die da eine kleine Einritzung machen kann. Also schon nur für das ist eben dieses Werkzeug unabdingbar. Und das weiß der Mensch eigentlich schon seit der Steinzeit, dass das ebenso relevant und elementar ist.
Okay, jetzt haben wir mit dem Messer die Überlebensprioritäten abgedeckt. Jetzt kommen wir mal zur Komfortzonenerweiterung. Wo siehst du da den Stellenwert eines Messers? Und vor allem, Warum ist denn Komfortzonenerweiterung wichtig? Ich meine, wenn ich doch alle Überlebensprioritäten abgedeckt habe, dann brauche ich ja nichts mehr anderes zu fertigen, weil ich lebe ja.
Ja, natürlich, aber es ist tatsächlich so, dass wir ja versuchen, Probleme zu lösen. Und eines der Probleme, das wir haben, ist die Kälte vom Boden. Wenn wir uns ständig auf einem kalten Stein niederlassen oder auf einem nassen Stamm oder am Boden, das ist etwas, was für uns sehr unangenehm ist über längere Zeit. Also nicht nur längere Zeit, auch kürzere Zeit. Das kennt jeder, der mal einige Tage draußen war und eben keine Sitzunterlage mitgenommen hat. Da müssen wir was bauen und optimalerweise versuchen wir, weg vom Boden zu kommen. Das kann vom Sitzen, aber auch vom Schlafen her sein, und da haben wir mit dem Messer halt einfachere Möglichkeiten, um, ich sage jetzt mal, kleinere Äste von Sträuchern wie Hasel und so weiter abzutrennen, weil wir können diese unter Umständen wegen der Dicke nicht einfach brechen, sondern wir müssen tatsächlich reinschneiden und dieses Material dann zu ernten, und für das ist halt das Messer einfach ein hervorragendes Instrument, was uns eben auch wieder Zeit einspart, weder da lange rumzuhampeln mit irgendwelchen anderen Möglichkeiten.
Ja, das ist der Punkt. Ich zeige Leuten zum Beispiel bei meinen Überlebenstrainings immer, wie man einen Baum unter, also bei manchen Kursen, wie man einen Baum unter 10 Sekunden fällt, einen kleinen, unterarmdicken Baum. Mhm. Und wenn man da die verschiedenen Messertechniken beherrscht, die du und ich ja bei unseren Kursen ausbilden, dann kann man tatsächlich schnell zum Ziel kommen, ohne dass man eine Axt braucht. Man gewinnt neue Rohstoffe. Ich meine, so einen Baum könnte ich normalerweise dann gar nicht nutzen, weil ich ihn gar nicht abernten könnte.
Genau.
Und das ist das Tolle. Welches Messer ist denn für dich das klassische Überlebensmesser oder der MacGyver für alle Situationen?
Das Messer, das du dabei hast.
Okay.
Aber ja.
Ja, der Klassiker. Und könntest du jetzt einen Messertypen beschreiben, wo du sagst, ja, damit seid ihr schon gut aufgestellt, damit können unsere Zuhörer wirklich schon eine Menge wuppen in einer Überlebenssituation.
Ja. Ja, das ist wirklich, und das meine ich so, das Messer, das du dabei hast, und welches Messer hast du meistens oder könntest du meistens dabei haben, das ist ein Taschenmesser.
Oh ja, stimmt.
Taschenmesser, das hast du in der Tasche, auch in einer Nicht-Notsituation oder nicht, wenn du draußen bist. Gerade bei uns in der Schweiz ist das eher noch Tradition, dass halt ein Junge ein Taschenmesser in der Tasche hat, mittlerweile natürlich hoffentlich auch die Frauen oder die Mädchen, denn ein Messer ist tatsächlich und bleibt ein wichtiges Hilfsmittel, und ein Taschenmesser hat zum Teil auch verschiedene Funktionen, wie vielleicht noch eine Säge dabei, wo man eben komforterweiternd arbeiten kann und eben auch Tiere auseinandernehmen, zum Beispiel. Also es muss nicht ein riesengroßes Bowie sein oder ein wirkliches Bushcraft-Messer im Sinne von mit feststehender Klinge, es kann bereits ein Taschenmesser seine Dienste tun, und das ist meine Empfehlung, Taschenmesser dann aber auch in die Tasche rein stecken, wenn man rausgeht, oder in den Rucksack, damit man das Messer dabei hat.
Da haben wir übrigens eine tolle Podcast-Folge für euch aufgenommen über das Schweizer Taschenmesser, die Geschichte, Anwendungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Also hört da mal rein, wenn euch das interessiert. Mhm. Und ich bin vollkommen d'accord mit dem, was John sagt. Das Messer, was man dabei hat in der Überlebenssituation, ist das, was zählt. Und das, was man nicht dabei hat, hilft einem eben auch nicht. Das heißt, ihr müsst auch vorsorgen. Denn das Messer muss zugriffsbereit sein, und das Messer ist nicht zugriffsbereit, wenn ich mich im Urlaubsland befinde und das Messer liegt im Hotel oder zu Hause irgendwo, sondern das muss am Körper sein.
Genau.
Und wir haben ja schon in ein paar Folgen thematisiert, wie wichtig es ist, Prävention zu betreiben, eine Überlebenssituation, wie wichtig ein Survival-Kit für jemanden ist, der sich in der Wildnis befindet, also so eine kleine Tasche mit den notwendigsten Sachen drin, die eben die Überlebensprioritäten sicherstellen, Rettungsdecke, ein Feuerzeug und so weiter und so fort. Ja, und dann ist man gut gewappnet. Das Messer ist hoffentlich jetzt für euch so rübergekommen, dass ihr die Wichtigkeit dieses tollen Gegenstandes erkannt habt. Und einen kleinen Appell meinerseits an die Wegwerfgesellschaft. Wir haben heute so viele Sachen, die wir nicht mehr zu schätzen wissen, die aber noch vor mehreren hundert Jahren überlebensrelevant waren, die viel Zeit zur Herstellung benötigt haben, wo Menschen viele Opfer in jeglicher Form bringen mussten, dass es diesen Gegenstand gab, und dazu gehört das Messer. Deswegen kauft euch ein vernünftiges Messer, haltet es in Ehren, es ist ein wichtiger und guter Gegenstand, und ein altes Messer muss man vielleicht nicht mal wegwerfen, sondern lässt es einfach nochmal ja, aufwerten, indem man es nochmal nachschärfen lässt. Vermeidet Plastikmesser, kauft euch schöne Messer mit Holzgriffen oder mit Paracord oder was weiß ich was. Ja, und gedenkt diesem tollen Gegenstand jeden Tag, weil er einfach unser Leben bereichert.
Ja, und bestimmt hat über Millionen von Jahren. Und herzlichen Dank an alle Vorfahren, die sich da krass abgerackert haben, dass wir heute in einem Studio sitzen können, ohne Wind und Regen und Schnee auf dem Kopf und euch über diese Möglichkeit, wie das Internet jetzt berieseln dürfen mit solchen Informationen. Und wir hoffen natürlich, dass es euch bereichert und gefallen hat. Und wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann schaltet einfach wieder ein in 14 Tagen am Montag jeweils um 15 Uhr, Entschuldigung. Wenn es wieder heißt Bush Talk, Survival, Bushcraft und Gear. Wir freuen uns, wenn ihr euch uns ein Feedback gebt und allenfalls auch eine Mail oder was auch immer schreibt, um euer Thema, was wir noch nicht besprochen haben, vielleicht aufgreifen, darüber sprechen, denn wir sind für euch da, wir machen das für euch und wünschen euch viel Spaß in der Natur beim Ausprobieren, und das beste Messer bringt euch nichts, wenn ihr mit dem nicht umgehen könnt, deswegen geht raus, schnitzt los und versucht euch, wenn es geht, nicht zu verletzen. Ansonsten ist es eine Erfahrung, die ihr das Leben lang macht, denn auch wir als Survival-Trainer, auch wir schneiden uns mal mehr, mal weniger, je nachdem in welcher Situation.
Ja, ich musste drücken, tut mir leid, es hat mich überkommen. Siehst du, ich hab schon lange nicht mehr gedrückt.
Oder? Nee, viel zu wenig, wenn wir schon die Möglichkeit haben, auf diese tollen Dinger.
Ich weiß gar nicht mehr, was das war, das kriegt der Nächste. Ah, hier ist es, Sad Trombone, so heißt der, da ist es.
Köstlich.
Also, dann bis hoffentlich demnächst, bleibt gesund, geht raus, bis dann.
Mach's gut und tschüss.
Ciao.